Temporär und prekär. Der Literaturpolitik-Podcast mit Svenja Rainer und Son Lewandowski.
Live von der Leipziger Buchmesse und dem Programm des Literarischen Salon NRW, des Literaturrat NRW. Wir sitzen hier als Svenja Rainer neben mir und Son Lewandowski, das bin ich, und möchten heute aus zwei Perspektiven über die Arbeit in der freien Literaturszene sprechen. Svenja Rainer arbeitet, das wissen alle, die unserem Podcast folgen, im Literarischen Forum an der Erforschung der öffentlichen Literaturförderung. Und ich, Son, arbeite zurzeit als Autorin in Berlin und spreche heute mal ausnahmsweise aus Sicht einer freien Autorin, die sich durch Fördermittelanträge manövriert. Und das aber nicht ganz ohne das literatursoziologische Vokabular für heute zu vergessen.
Genau, wir sind aus Köln angereist heute, beziehungsweise aus Berlin, daher auch das kleine VS vielleicht im Titel, und können auf jeden Fall über die Literaturszene Köln, der wir schon ein paar Jahre beiwohnen, sagen, dass sie sich in den letzten Jahren sehr gewandelt hat. Also es gab die Vereinsgründung der Literaturszene e.V., es gab ein neu eingerichtetes Nachwuchsförderinstrument, das Wellershoff-Stipendium, eine neue Studienrichtung an der KHM ist entstanden, ein neuer Studiengang an der Uni Köln, und trotzdem haben wir die Beobachtung gemacht und werden auch immer wieder in Gesprächen mit der Frage konfrontiert, irgendwie gehen alle nach Berlin. Deswegen haben wir diesen Titel mal als polemischen Impuls für unser Gespräch heute aufgenommen, also NRW versus Berlin, und um sich dieser Dualität so ein wenig zu nähern, haben wir uns die Frage gestellt, welchen Nährboden braucht denn eine freie Literaturszene? Also wie kann man das VS vielleicht so ein bisschen auflösen? Wir wollen eine Suchbewegung machen. Welche Förder- und Arbeitsbedingungen braucht es, um in NRW für AutorInnen und LiteraturarbeiterInnen interessant zu sein, attraktiv zu sein, ihnen auch eine Lebensgrundlage zu bieten? Und ja, welches Klima, welche Bedingungen braucht man, um eine Ökologie der freien Literaturszene herzustellen? So, und du hattest heute einen viel kürzeren Anreiseweg als ich,
yes.
Aus Berlin. Jetzt bist du schon einige Zeit da. Was fällt dir in der Stadt auf, bezogen auf die freie Literaturszene? Was bewegt dich? Was hat dich dorthin bewegt? Also außer der Zug. Worüber denkst du so nach?
Also vielleicht das allererste, was mir aufgefallen ist als Vergleich. Ich war in einer Schreibwohnung gleich zu Beginn und da war eine Wand, da ging es um Absagen, die waren ganz präsent und wurden verhandelt, also wie im Literaturbetrieb Absagen stattfinden. Das ist mir in Köln auch sehr häufig begegnet, darüber rede ich gleich nochmal, aber vielleicht erstmal zu diesem Gang nach Berlin, der ja so eine Art Klischee ist, der zusammenfällt mit meinem literaturbetrieblichen Tod. Ich bin letztes Jahr 35 geworden, das heißt, ich gehöre jetzt zum Club 35 sozusagen. Aber um nochmal so zwei Koordinaten, also um es jetzt mal ehrlich zu sagen, zwei Koordinaten, die in dieser Bewegung von Köln nach Berlin eine Rolle gespielt haben und die gleich auch, worauf ich gleich zu sprechen komme, die strukturelle Dimension ansprechen, ist, dass ich einmal in der AutorInnenwerkstatt des LCB sehr viele AutorInnen kennengelernt habe, da letztes Jahr sehr lange gute Gespräche hatte. Und diese AutorInnenwerkstatt die Altersgrenze letztes Jahr aufgehoben hat. Das heißt, vorher konnte man sich bis zum Jahr 35 bewerben, dann nicht mehr. Das ist auch relativ leise passiert, ist mir dieses Jahr aufgefallen, als dann die neuen Bewerbungen waren. Und gleichzeitig gibt es viele Preise und Stipendien, gerade im Raum Köln und NRW, die an dieser Altersgrenze festhalten. Also sehr bezeichnend das Rolf-Dieter Brinkmann-Stipendium zum Beispiel. Und wir haben ja schon im Podcast häufiger über das Thema Ageism oder Altersdiskriminierung gesprochen und über diesen literaturbetrieblichen Jungfräulichkeitswahn, wie ihn Christine Frohmann nennt, oder auch diesen DebütantInnen-Fetisch. Also von dieser Seite, vielleicht von der anderen Seite betrachtet, kann man schon sagen, überall da, wo diese Altersgrenzen sind, wird dieser Ageism eigentlich förderpolitisch institutionalisiert. Nochmal zu dieser Frage des Nährbodens vielleicht. Ich würde gerne über zwei Dinge ganz kurz sprechen. Wir haben ja auch nur kurze Zeit, konkreter sprechen. Und zwar einmal über die Erzählungen und die Umgangsweisen, die rund um die Vergabe von Fördermitteln entstehen. Und zwar erzeugt das nämlich ein bestimmtes Klima, mit dem alle AutorInnen bzw. alle Menschen, die in der freien Szene arbeiten, konfrontiert sind und in der sie eben leben. Es wird gerade sehr viel schon über Gefühle gesprochen, die ausgelöst werden, also speziell negative Leistungsgefühle, die viele AutorInnen gerade thematisieren in verschiedenen Podcasts. Das ist auch gut. Ich würde das gerne nochmal etwas von einer anderen Seite betrachten, nämlich von der anderen Seite und zu schauen, welches Fördermittel erzählt eigentlich welche Geschichte nach außen und welche Wirkung haben jenseits der Öffentlichkeit die Umgangsweisen im Hintergrund auf die AutorInnen oder auch auf die freie Szene, dann je nachdem, wie die Kommunikationswege sind, wie kommuniziert wird im Hintergrund über Zusagen, aber vor allem natürlich auch über Absagen, die einfach der Großteil sind. Das ist einfach was mich sehr interessiert. Also welches Arbeitsklima, welche Erwartungshaltung erzeugt das und welche Erwartungsenttäuschungen vor allem. Und um es vielleicht so ein bisschen konkreter zu machen, würde ich gerne über diese omnipräsente Bewerbungssituation sprechen, in die man als Autorin automatisch gerät, sei denn man entscheidet sich für die Brotjob-Seite oder man ist eben Günther Grass-Christian Kracht-Kehlmann und hat eben das Privileg, dass man schon eine Marke ist sozusagen. Genau, das heißt, man befindet sich in einem mal weniger, mal mehr anonymisierten Bewerbungsverfahren und in anonymisierteren Umgangsweisen oder nicht und beginnt dann schon bei der Bewerbung, dass man so eine antizipierte Erwartungshaltung hat. Was möchte der FördermittelgeberInnen? Was möchten die von mir? Man beginnt so seine Selbsterzählung so umzuschreiben. Also jeder, der seine Kurzbio dieses Jahr noch nicht fünfmal umgeschrieben hat, wäre für die erste PDF. genau, also sowas. Das sind so zumindest Erzählungen, die ich selbst verändern kann, bis zu einem gewissen Grad. Dann gibt es aber eben, wie gesagt, so Marker wie das Alter, die eben einfach da sind und die man nicht einfach weg erzählen kann. Ich habe das immer so gemacht, dass ich nie mein Alter zum Beispiel draufgeschrieben habe, auf die Kurzbios, auch aus Protest. Und dann ist es mir so passiert, bevor ich jetzt nach Berlin gegangen bin, dass ich mich zum Beispiel für was beworben habe und ich natürlich wieder mein Geburtsdatum nicht draufgeschrieben habe und mein ganzes Herzblut in diesen Text natürlich gesteckt habe, den ich da geschrieben habe und diesen Text dahin geschickt habe. Und es kam eine sehr freundliche Mail zurück, in der hieß es wirklich im ersten Satz, da es eine Altersgrenze von 35 Jahren für die BewerberInnen gibt, wäre es toll, wenn Sie mir noch Ihr Geburtsdatum nennen könnten. Ich bitte Sie um eine schnelle Rückmeldung, das klingt noch sehr nett, da ich Ihre Bewerbung ansonsten nicht aufnehmen kann. Das heißt, das war so ein bisschen mein symbolischer Todesmoment. Das war sehr nett, aber es ist halt auch sehr bestimmt und es lässt sich nicht daran rütteln. Und das ist halt, das macht sehr viel. Und man kann gleichzeitig sagen, dass der Literaturbetrieb und gerade die freie Szene, dass es im Vergleich zu anderen Kunstbetrieben oder Kreativbereichen noch sehr hippiesk zugeht. Also ich höre da andere Dinge aus dem Bereich der bildenden Kunst zum Beispiel oder aus dem Bereich Film. Aber trotzdem, dieses permanente Bewerben, das macht halt was mit einem. Und man muss halt schon nochmal diese Gleichung machen. Permanentes Bewerben heißt im literarischen Feld oder auf diese ganzen Stipendien vor allem eine potenzielle, sehr wahrscheinliche Ablehnung. Und das muss man sich, glaube ich, nochmal bewusst machen, gerade wenn man in anderen Bereichen arbeitet. Also stellt euch vor, ihr würdet euch jedes Jahr 20, 30, 40 Mal bewerben, abgelehnt werden, diesen Leuten ständig wieder begegnen, in einem anderen Abhängigkeitsverhältnis möglicherweise stehen und dann das Gleiche nächstes Jahr wieder machen. Und mit jedem Jahr wird es more cringe, sich bei diesen Bewerbungsverfahren, für diese Anträge zu bewerben. Genau, also nochmal, um das so kurz zu sagen, es geht mir eigentlich darum, dass wir eine Reflexion darüber betreiben, welche Wirkung diese jeweiligen Umgangsweisen in einem Vergabeverfahren haben und welche Erzählungen eben von einem Fördermittel ausgehen. Und das halt eben nicht von der Zusage auszudenken, worüber sich meistens eine Person freut, sondern wirklich von der Absage auszudenken und sich zu überlegen, da sind 270 andere BewerberInnen, die jetzt mit dieser Absage weiterziehen und die ihren Weg irgendwie bestimmen weiter. Mit nicht bestimmen, aber färben und eben dieses Klima erzeugen der Abweisung. Ja. Ja. Aber genau, ich beschäftige mich jetzt gerade auch aus persönlichen Gründen mit diesen Erzählungen oder mit diesen Umgangsweisen, auch aus soziologischer Sicht eben. Du hast jetzt in den letzten zwei Jahren, Svenja, im Rahmen des Literarischen Forums nicht auf die Erzählungen geschaut, beziehungsweise spielen die auch immer eine Rolle, aber du hast auf die tatsächlichen literaturpolitischen Instrumente geschaut und wie AutorInnen gefördert werden. Und die Frage, die ich dir jetzt stelle, auch in Bezug auf diesen Nährboden oder was unterscheidet eigentlich NRW von Berlin, was läuft eigentlich in NRW gut und was sind so die Bedingungen der Förderung?
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele im Publikum aus NRW sind, deswegen habe ich so ein paar Daten und Fakten über NRW vorbereitet. Also NRW ist, das wissen Sie vielleicht, das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland. Also das ist erstmal toll. Es gibt nämlich super viele Kommunen, 427, die liegen nah beieinander. Und das führt zum Beispiel dazu, dass so bestimmte Regionen wie das Ruhrgebiet, da kommen auf 15 Städte sowas wie 11 Theater, was eine tolle Grundversorgung an so Kulturangeboten ist. Zudem hat NRW eine ganz hohe Kunstschuldichte, also es gibt mindestens 10 Kunsthochschulen, habe ich jetzt mal so gezählt. Dann gibt es einzelne Studiengänge, auch an öffentlichen Hochschulen, und dann gibt es natürlich noch das ganze private Angebot. Das klingt auch erstmal toll, und dazu kommt, NRW gibt im Schnitt, das ist eine Zahl von 2022, 2,2 Milliarden Euro für Kultur aus. Jetzt habe ich angefangen so ein bisschen zu rechnen. Und zwar bedeutet das, dass im Schnitt 120 Euro pro Einwohnerin sind, was auch nochmal gut klingt. Wenn wir jetzt aber nach Berlin gucken, deiner temporären Heimat gerade, dann ist das in Berlin doppelt so viel, also 250 Euro. Sachsen gibt 244 Euro aus, also ist immer noch doppelt so viel. Und Hamburg, ja, knapp doppelt so viel, also 225 Euro. Sie steht jetzt nicht so gut da. Dann habe ich gesagt, in 15 Städten kommen in NRW so 11 Theater, aber auch da muss man so differenzieren. Also das Ruhrgebiet oder das Rheinland, wo wir jetzt herkommen, das sind so dichter besiedelte Gebiete, aber in sowas wie Ost- oder Südwestfalen, im sogenannten ländlichen Raum, ländlichen Regionen, da gibt es weniger Angebote. Also da gibt es auch kaum so etwas, was wir vielleicht als freie Literaturszene beschreiben würden, sodass sich da zum Beispiel grundsätzlich die Frage stellt, welche kulturpolitischen Zukunftsperspektiven haben diese Regionen? Verlassen Kulturschaffende, die dort aufwachsen, vielleicht sogar ausgebildet werden, es gibt eine Kunsthochschule in Detmold beispielsweise, also verlassen die diese ländlichen Regionen nach ihrem Abschluss dann einfach, weil sie vor Ort nicht agieren können, weil es keine Strukturen gibt, keine Ökologien. Es sieht tendenziell so aus, wenn man sich die Zahlen anguckt, 2,5-3% aller Erwerbstätigen in NRW arbeiten in Kulturberufen. In Berlin sind es aber 8,6%. In Hamburg sind es 6,8% und in Bremen sind es 3,5%. Also grundsätzlich müsste man im Köln-Berlin-Bereich, kann man auch schon wieder sagen, 286% mehr Personen arbeiten in Berlin im Kulturbereich als in NRW, also ganz NRW versus Stadt. Die Frage, die ich mir dann auch immer stelle oder über die ich auch nachgedacht habe in der Forschungsarbeit ist, was ist mit Abgängerinnen, aber was auch mit Autodidaktikerinnen, die nicht an Hochschulen ausgebildet wurden? Also was hält diese Personen in NRW, also was ist dieser Nährboden? Wovon sollen diese AutorInnen, diese AkteurInnen in der freien Literaturszene ihr Einkommen bestreiten? Wir haben im Rahmen des Projekts den AkteurInnen-Begriff relativ weit gemacht, also in Anlehnung an so Isabelle Loray haben wir gesagt, wir nehmen da AutorInnenverein, aber auch LiteraturvermittlerInnen, KuratorInnen, ProduzentInnen, ForscherInnen. Und wenn man die nämlich zusammendenkt, dann kommt man in diese Abhängigkeitsverhältnisse, weil diese Personen ganz oft in der Praxis miteinander arbeiten, sich gegenseitig Aufträge geben, sich gegenseitig kuratieren. Also da kommt dieser Ökologiecharakter rein, diese Austauschprozesse und auch diese Symbiosen, die zwischen diesen AkteurInnen entstehen. Also, man könnte jetzt auf die Frage, wie halte ich diese AkteurInnen, sagen, naja, vielleicht einfach mehr Geld. Ich habe ja gerade diese Zahl genannt, 120 Euro pro Einwohnerin, dann verdoppeln wir die, machen mit 240. Das ist natürlich gut, traditionell ist Literatur eh immer der Bereich, in den am wenigsten Geld fließt, weil es angeblich so viel günstiger wäre, Lesungen zu machen als Theater oder so. Ich frage mich aber, ob das in NRW so sinnvoll wäre, weil NRW hat meines Erachtens eine große Disparität zwischen so großen Veranstaltungsformaten und Arbeitgebern wie den Ruhrfestspielen, der Ruhrtriennale, den Ruhrmuseen und dann diesen sehr kleinen, sehr vereinzelten freien Szenen und den Literatur, also der Literaturszene. Dazu kommt, dass die Literatur grundsätzlich fast keine Institution hat. Literaturhäuser sind da so ein Sonderbereich, wo man auch immer fragt, ist es eigentlich freie Szene oder ist es institutionalisiert? Ist es schwierig zu sagen?
Kannst aber du kurz sagen, warum das schwierig ist zu sagen? Vielleicht nochmal?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil Literaturhäuser e.V. sind, also eingetragene Vereine, und deswegen rein rechtlich eine privatwirtschaftliche Form haben. Dazu kommt, dass sie sich abhängig von den jeweiligen Städten, in denen sie sich befinden, für eine grundsätzliche Förderung ihrer Ausgaben bewerben können. Aber die ganzen Programme, die sie machen, damit treten sie bei den gleichen FördermittelgeberInnen in Konkurrenz zu Formaten wie uns, also einem freien Festival zum Beispiel. Also wir bewerben uns um die gleichen Gelder, deswegen sind die so eine Mischform. Und dazu kommt, dass die allermeisten Literaturhäuser einfach sehr viel weniger Personal haben als jetzt beispielsweise ein Theater, eine Oper, ein Museum. Also da gibt es ganz andere Planungs- und Arbeitsperspektiven. Jetzt könnte man sagen, naja, dann arbeitet doch mit denen zusammen. Und gerade in NRW oder auch in Köln habe ich auch den Eindruck gewonnen, dass es relativ schwierig ist, mit diesen etablierten Institutionen zusammenzuarbeiten, weil auch da gar kein Austausch zwischen sowas wie einer freien Szene und diesem Dauerbetrieb besteht. Wenn man also nach dem Nährboden fragt und sich dann die Situation dieser einzelnen Akteurinnen anguckt, dann kann man eigentlich feststellen, dass es aktuell vor allem höchst individuelle Strategien sind, die diese Personen entwickelt haben. Also schon gesagt, man finanziert sich mit Nebenjobs, man finanziert sich vielleicht, weil man eine Familie im Rücken hat, eine EhepartnerIn, vielleicht auch einfach Vermögen. Die meisten AutorInnen, die ich kenne, stellen diese Mischkalkulation mit dem Veranstaltungswesen auf und supporten das dann durch so Individualförderprodukte wie Preise oder Residenzen und so weiter. Aber auch all diese Strategien haben Halbwertszeiten und beantworten einfach nicht die Frage nach finanzieller Unabhängigkeit. Zum Beispiel, wenn eine AutorIn sich trennt und auf einmal alleine dasteht, vielleicht sogar alleine mit Sorgeverantwortung. All diese Strategien beantworten nicht die Frage nach Rente, nach Planungssicherheit. Und ich glaube, hier stolpert das System und hier kommen diese Logiklücken auf. Dann verschärft sich diese Situation auch einfach, weil es in den letzten Jahren, das wissen Sie wahrscheinlich alle, es viele Diversitätsbestrebungen gab. Also man will Barrieren abbauen, um den Betrieb chancengleicher zu machen und gleichzeitig, also sowas, dass man Aufnahmeprüfungen verändert oder absenkt, dass man Altersgrenzen aufhebt, dass man vielleicht Kriterien wie Erstveröffentlichungen sein lässt bei Förderinstrumenten wie Preisen. Und dann stellt sich aber trotzdem die Frage, wer übernimmt diese Verantwortung für all diese Personen, die dann zusätzlich in den Betrieb kommen? Was passiert dann? Welche Verantwortung, das frage ich mich wirklich, hat dann Literaturpolitik, wenn sie all diese Maßnahmen fördert? Und da wird es einfach nicht reichen, nochmal ein oder zwei Preise einzurichten, weil das nicht Nachhaltiges ist.
Und vielleicht nochmal zu der Idee der Preise, was das für eine Erzählung ja auch wieder ist. Das erzeugt ja oder das suggeriert, dass man irgendwo ankommt. Also dass man läuft durch diesen Kreislauf der Konsekration, nennt das ja Bourdieu, und merkt so, ich habe einen Preis bekommen, jetzt müsste ich ja irgendwo ankommen. Mhm. Und das sind aber Wettbewerbsstrukturen, so funktioniert das ja gar nicht. Also man kommt halt nicht an. Man muss immer weitermachen. Der Preis wird schon wieder neu ausgeschrieben. Und gleichzeitig suggeriert es aber, es kann nur eine Person geben. Ne? Und eine ganz starke Name-Economy auch wieder, sowohl wie der Preis heißt, als auch die Person, die ausgezeichnet wird. Also das spielt ja auch noch damit rein.
Ja, naja, grundsätzlich honorieren die allermeisten Literaturpreise auch einfach Endprodukte, nämlich das bereits entstandene Buch. Und in NRW, ich habe gesagt, es gibt so viele Kommunen, lobt fast jede Kommune ihren eigenen Preis aus. Das führt dazu, dass wir 247, es übertreibt, so viele Literaturpreise gibt es in NRW nicht, aber so viele Bücher könnten wir auszeichnen, aber wir können nicht entsprechend viele Arbeitsprozesse auszeichnen. Also im Prinzip sind AkteurInnen alleine gelassen, bis sie das fertige Produkt vorweisen können. Und ich glaube, es braucht eine viel stärkere Prozessorientierung. Es braucht viel mehr Aufmerksamkeit für die Arbeitsprozesse, für Recherche, für das ganze Unsichtbare, das davor steht, bevor es zur Veröffentlichung kommt.
Ja, also auch nochmal so als Vergleich NRW, Berlin, wo man es auch nicht ganz vergleichen kann. Es gibt ja noch Stipendien, aber wenn man das Brinkmann-Stipendium nimmt, es kriegt eine Person einmal im Jahr und es bewerben sich ultra viele Leute darauf, also ungefähr alle, weil es halt, sind glaube ich 12.000 Euro. Man reicht ein Exposé ein und einen Textauszug, aber eben auch, man hat immer dieses Feld von, welche Preise habe ich eigentlich schon gewonnen. Also, und das ist genauso groß das Feld wie das Feld über deinen Lebenslauf oder über dieses Exposé zum Beispiel. Also da sieht man schon, wie das in diesem Antragsportal so gleichgebaut wird. Und gleichzeitig haben sich jetzt gerade, also in Berlin, die Kreise, wo ich das unterwegs bin, sprechen alle über dieses Senatsstipendium, worauf sich viel mehr Leute bewerben können und wo es um auch diese prozessorientierte Arbeit geht, aber was direkt eine ganz andere Stimmung auch erzeugt in dieser Gruppe, dass man weiß, es wird nicht nur eine Person geben, ja, sondern dieses Stipendium können irgendwie, weiß ich nicht, wie viele das bekommen können, 14, 16?
Ja, ja, genau, das ist, glaube ich, die Richtung, wo wir hin müssen. Und vielleicht so als abschließenden Punkt, wir haben im Forschungsprojekt immer mit Produktionsgemeinschaften gearbeitet. Also wir haben AkteurInnen aus der Kulturpolitik, aus der freien Literaturszene und aus der Wissenschaft so zusammengebracht, weil wir gemerkt haben, dass in allen drei Bereichen Wissen da ist und Kompetenzen da ist und Auseinandersetzung stattfindet, aber diese Ökologie halt all diese Perspektiven einschließen muss, um diese komplexen Probleme zu lösen. Und ich glaube, dass da sozusagen auch die Zukunft liegt. Also Und dann müssen wir, glaube ich, nicht nur sozusagen innerhalb unseres eigenen Ressorts bleiben, sondern ich glaube, wir müssen ganz dringend auch in so stadtplanerische Prozesse reingehen und uns darüber Gedanken zu machen, wie können eigentlich Städte die Residenzen werden, in denen diese Produktionen stattfinden und nicht nur noch vereinzelt AutorInnen aufs Land verschickt werden. Ich glaube, wir müssen ganz dringend mit der Wirtschaft reden, weil gerade die Arbeitslage so ist, dass es diese halben Stellen, die wir zum Festival machen gebraucht haben, die es aber auch braucht, um so eine AutorInnen-Karriere gegen zu finanzieren, die gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Genau. Also ich habe jetzt viel geschimpft, NRW hat aber auch viele Potenziale, viele Baustellen und genau.
Ja, und wir haben uns jetzt, damit es interaktiver wird, nochmal überlegt, also die nächste Frage, die wir uns natürlich gestellt haben, was fehlt denn noch oder was braucht es noch? Und wir haben so vier Stichpunkte uns ausgesucht, die hier vorne auf Zetteln liegen. Ja. Soll ich mal einen ziehen? Wir haben noch ein bisschen Zeit, ne?
Ja.
Ich lese das dann vor. Das Thema Nachwuchs fördern und halten habe ich. Mhm. Ja, wie kann man Menschen eigentlich halten? Ich würde die Frage auch an dich gleich geben. Also ich habe es ja gerade schon gemerkt, das ist einfach eine gewisse, also man weiß, man lebt prekär, man weiß, man wird nicht lange davon leben. Man weiß, es sind wahnsinnig viele und alle sind total nett und wollen auch gerne dieses eine Stipendium. Also das Einzige, was mich da drin noch hält oder neben natürlich dem Schreiben selbst, ist eine solidarische Umgangsweise im Grunde genommen. Und was mich auch hält, auch wenn ich noch eine Absage bekomme und noch eine, ist wirklich die Frage der Feedbackstrukturen, die dahinter stehen. Also wie findet eine Absage statt? Wird zum Beispiel, wenn man nicht die Gewinnerin geworden ist, steht man dann, wird einem zumindest gesagt, dass man auf der Longlist oder sowas stand. Also obwohl das ja auch schon wieder so ein bisschen schwierig ist, aber also welche Feedbackstrukturen stehen dahinter? Und das ist was, was natürlich wachsen muss. Also ich habe das damals im Kontext meiner Forschung an einem Literaturinstitut beziehungsweise in einem Schreibstudiengang an der Kunsthochschule für Medien gemerkt. Da gab es am Anfang auch keine Feedbackstrukturen, was die Textbesprechung anging. Und dadurch ist es wahnsinnig kritisch geworden an vielen Stellen, sozialkritisch und emotionalkritisch. Und diese Hilflosigkeit, die ja auf beiden Seiten auch natürlich da ist. Also stelle ich mir auch genauso vor, auf der Seite der Verwaltung oder wenn ich selbst mal in einem Juryverfahren sitze, ist es wahnsinnig kompliziert, Absagen zu verteilen und den Menschen dann wieder zu begegnen. Und da geht immer eine Hilflosigkeit mit einher, die meistens darin mündet, dass man es nicht thematisiert und nicht darüber spricht. Und gleichzeitig merke ich dadurch, dass da eine Hilflosigkeit ist, dahinter sind ja eigentlich so sehr zärtliche Gefühle füreinander. Und dass man da irgendwie einen Weg findet, darüber zu sprechen, das zu thematisieren und nicht nur einfach aus so einem Fall zu bleiben in der Anonymität, auch dass man weiß, die hat irgendwie meine Bewerbung gelesen, aber hat da jetzt nichts zu gesagt und da wird nie was zu gesagt, soll ich mich jetzt nächstes Jahr wieder bewerben? Mhm. Also genau, so was diesen Umgang miteinander angeht. Ich glaube nicht, dass man das regulieren sollte, aber dass man vielleicht das lernt, dass man sich das gegenseitig beibringen kann, dass man sich das in den Juryverfahren oder diejenigen, die dann die Absagen schreiben, beibringen kann. Und gerade weil wir alle in diesen Mehrfachrollen unterwegs sind und ständig mal Autorin und dann mal wieder Veranstalterin und dann mal in der Jury sitzen, ist es total wichtig, dazwischen wandern zu können.
Ja, und ich glaube nicht, dass man, also ich glaube, es ist ein total schöner Gedanke zu sagen, man bringt sich das bei. Ich sozusagen als Kulturpolitikerin würde jetzt sagen, oder kulturpolitische aktive Person würde sagen, also ich glaube, das muss man strukturell anstoßen. Also ich glaube, da können wir genau so eine interdisziplinär besetzte Arbeitsgruppe dran setzen, die sich mal in ihren unterschiedlichen Rollen darüber austauschen, sich einfach ein System überlegen. Also es gibt so viele Preisvergabe, es gibt so viele Jury-Sitzungen, die ständig stattfinden, nicht nur in NRW, sondern überall. Und eigentlich ist es ein Unding, dass es darüber noch keine Verständigung gab und noch kein System. Also man erfindet in diesen Sitzungen das Rad immer wieder neu. Also alles muss ständig von vorne ausgehandelt werden. Und wenn einem nicht so ad hoc besonders tolle Lösungen einfallen, dann werden die einfach nicht gesagt.
Ja, und was man natürlich auch machen kann, man kann auch einfach Best-Practice-Beispiele nennen. Also man kann, weiß ich nicht, der Wortmeldung Literaturpreis hat ja zum Beispiel die Altersgrenze auch sehr bewusst dann auch nochmal verändert. Also dass man wirklich mit guten Beispielen ankommt und sagt, guck mal, hier ist ein Juryverfahren so gelaufen oder da sind die Kommunikationsstrukturen um diese Fördermittelvergabe sehen so und so aus. Und ich kenne das nur, dass es immer sehr ambitionierte Einzelne sind, die aber auch alle komplett überarbeitet schon wieder sind und das alles noch in ihrer Freizeit machen und einem dann noch lange Mails schreiben und also das versuchen einzuordnen. Und das bleibt dann wieder an einzelnen Menschen hängen, weil es strukturell nicht festgelegt ist, dass dafür Raum ist und Zeit und Ressourcen. Ne?
Ja, Wortmeldung wollte ich ja auch loben, weil die ja die Shortlist immer mit den Texten auch veröffentlichen. Mhm. Und deswegen so, also für mich als Veranstalterin total attraktiv sind, weil ich einfach einen sehr direkten Einblick in die Arbeit von sogenannten NachwuchsautorInnen haben kann. Also ich kann da reinlesen und mir überlegen, ah, passt das vielleicht gerade zu dem Festivalthema oder zur Veranstaltungsreihe, die ich kuratiere. Wir haben das auch damals für unsere erste Insellesung gemacht und sind auf eine Schriftstellerin aus Köln aufmerksam geworden, die wir, glaube ich, beide gar nicht so als Schreibende auf dem Schirm hatten. Also ich glaube, das ist auch so eine voll wichtige Frage, wenn es um Nachwuchsförderung geht. Was gehört eigentlich dazu? Also reicht es sozusagen Geld zu geben oder wie kann man eigentlich eine Plattform und eine Sichtbarkeit herstellen?
Ja, und am Ende ist es wieder, dass man in einer sozialen Situation ist und Menschen kennenlernt und das noch viel mehr ist als diese Preisvergabe oder so, ne? Sondern ja, du bist dran.
Ich darf jetzt auch schon Zettel ziehen. Ich bin dir so dankbar, dass du das vorbereitet hast.
Ja, es war sehr viel Arbeit.
Ich habe heute Förderformate, da habe ich, ich habe ein bisschen gehofft, dass ich das ziehe.
Das habe ich genau. Da so hingelegt.
So gut, vielleicht kannst du Kartentricks? Nein, da dürfen wir jetzt nicht hin. Ich glaube, Förderformate wollte ich unbedingt deswegen, weil sich das so gut damit verbindet. Du hast am Anfang gesagt, man kommt in diesen Strukturen ständig in diese Bewerbungssituation, bewirbt sich ständig neu. Und wir hatten ja auch so ein kleines Vorgespräch und ich habe da irgendwann drin gesagt, es wäre so sinnvoll, diese Förderstrukturen mal so zu synchronisieren. Also, dass man so, das hast du gesagt, so ähnlich wie Uni-Bewerbungen, es gibt einfach eine Frist, dann bewirbt man sich im Jahr und dann ist es fertig. Also jeden Monat eine Bewerbung zu schreiben, was sind das für Arbeitsprozesse? Und da kommt meine kleine kulturpolitische Version für NRW rein, damit es mit Berlin mithalten kann. Ich würde so gerne mit diesen ganzen preisgebenden Kommunen so Gespräche führen und sie überreden, ihre Einzelpreise in Arbeitsstipendien umzuwandeln. Und dann haben wir am Ende 20 oder 30 Arbeitsstipendien, auf die sich gesammelt Personen einmal im Jahr bewerben können. Und dann kann man immer noch nachdenken, was passiert denn mit den Personen, die abgelehnt werden. Also du hast vom Halten gesprochen. Ich habe das Gefühl, Bewerbungssituationen führen auch ganz schnell dazu, dass Leute wieder fallen gelassen werden. Also alle, die das Nein kriegen, da endet die Kommunikation und gleichzeitig ist es so verschwenderisch, weil in diese ganzen Prozesse so viele Ressourcen fließen. Mhm. Also ganz oft sagen Preise oder Residenzen, oh, wir sind eine so beliebte Residenz, wir kriegen über 400 Bewerbungen. Ich denke mal, das ist aber kein Qualitätsmerkmal. Also 399 Personen haben da Energie reingesteckt. Ihr habt ein riesiges Overhead an Verwaltungsaufwand. Das kann irgendwie nicht das Ziel sein. Also sehr viel Energie geht einfach verloren und wird so... wird so nullsummig und ich habe das Gefühl, darauf müssten Förderinstrumente auch mal viel stärker reagieren, also auf diese unglaubliche Ressourcenverschwendung einerseits, aber auch auf diese emotionalen Ressourcen, also Leute nicht fallen lassen, sondern aufeinanderbauende Systeme entwickeln. Das wurde bei uns, wir haben ja letztes Jahr diese Arbeitsphase mit den 3 Workshops gemacht. Jeder Workshop hat immer modulhafte Prozesse entwickelt, wo man sich bewerben konnte und man konnte aufsteigen und wenn man eine Absage gekriegt hat, wurde einem trotzdem noch ein Förderangebot gemacht, wie die Teilnahme an der Textwerkstatt oder so, aber einfach um dieses bisschen Selbstvertrauen, was man vielleicht entwickelt hat, um sich gerade zu bewerben, das nicht wieder zu verlieren.
Da war es wieder das böse Wort Aufstieg, aber ja, man kommt nicht drum herum. Ich ziehe jetzt ganz schnell, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit.
Genau, eine haben wir, glaube ich.
Ja, ich habe Existenzsicherung. Ja, bedingungsloses Grundeinkommen. Nein, aber ich glaube, es ist ja auch gerade auch in Bezug auf andere Studiengänge zum Beispiel, die man studiert, klar, dass man so eine neue Bildungsmisere hat, weil Studierende zum Beispiel sich gar nicht aussuchen können mehr, in welchen Städten sie studieren, weil sie sich manche Mieten gar nicht leisten können. Das betrifft natürlich alle prekären Gruppen und so eben auch Schreibende. Und du hast das so schön auch gesagt, wir müssen eigentlich aus den Städten oder aus den Räumen, in denen AutorInnen leben sollen, können eigentlich dauerhafte Residenzen machen, weil das Prekärste ist dieser Wohnraum. Wir können in die KSK, das ist super, wir zahlen nicht so viele Beiträge, aber dass man noch einen Raum findet, in dem man überhaupt leben kann, geschweige denn, dass es Förderung für AutorInnen gibt, wenn es um Arbeitsräume gibt. Das ist nämlich in dem Bereich gar nicht üblich. Vielleicht so kurz diese Antwort.
Genau. Naja, Arbeitsräume, Arbeitslosigkeit wäre das andere Stichwort. Das bietet die KSK nämlich nicht. Es gibt noch keine Arbeitslosenversicherung. Also wenn wir übernächsten Monat keine Aufträge mehr haben, gehen wir direkt auf Hartz IV. Wir nehmen noch mal so eine Flasche Wasser mit für den Notfall. genau, und ich glaube auch, dass es diese Arbeitsräume gibt, um diese Produktionsgemeinschaften zusammenzubringen. Also diese Ökologien, diese Personen, die miteinander arbeiten und sich auch kennen müssen. Also KuratorInnen, ProduzentInnen, VeranstalterInnen, VermittlerInnen, damit neue Projekte entstehen und nicht ständig alle von vorne anfangen. Mhm. Auch wieder ressourcenschonend, nachhaltig. Mein Gott, jetzt Wahnsinn. Haben wir alle Stichwörter gedroppt. Willst du, ich habe gehört,
du hast uns was mitgebracht.
willst du es vorlesen?
Haben wir noch Zeit?
Ja,
oder schließt die Liste schon?
Genau, weil wir haben jetzt so viele systemische Betrachtungen angestellt, aber du hast so einen selbstwirksamen Praxisvorschlag.
Ja, genau. Also immer, wenn ich dann wieder eine Absage bekomme, dann schreibe eigentlich so eine lange Liste, die heißt 50 Ways to Betray Your Literaturbetrieb. Und es geht eigentlich um so einen literaturbetrieblichen Ungehorsam, der eigentlich die Aufgabe haben soll, dass man ein bisschen entautomatisiert und diese Sachen nicht so hinnimmt, wie sie da sind, und einfach ein bisschen stört. Daraus wollte ich jetzt ein paar Tipps vorlesen, die natürlich total fiktiv sind und niemals stattgefunden haben. Erstens, fälsche dein Geburtsdatum so oft wie möglich, auch in Ausschreibungen, die gar keine Altersgrenze haben. Wir brauchen Chaos in den festgelegten Kategorien. Wir brauchen die Einsicht, dass es mehr Aufwand ist, all diese Daten nachzurecherchieren und nachzufragen, anstatt einfach alle für eine Bewerbung zuzulassen. Zweitens, ihr seid Jurymitglied in einem Wettbewerb bei einer Stipendienvergabe, dann ist eh klar, was ihr tun solltet. Benennt die Altersdiskriminierung, benennt die Lebensläufe, die mit Altersgrenzen ignoriert werden, benennt die Texte, AutorInnen leben, die ausgeschlossen werden. Sonst tretet aus der Jury aus, tut das möglichst laut, wenn ihr die öffentliche Kraft dazu habt. Drittens, Bewerbungen in Age-Tandems. Das war Svenjas Idee, nachdem ich 35 geworden bin und Svenja ein Jahr jünger ist als ich, dass ich ihr mein Werk vermache und sie sich mit meinem Text bewirbt bei einem Stipendium. Und dann haben wir die Altersgrenze gar nicht geknackt. So, ich kann mich leider nicht mehr anbieten, aber vielleicht gibst du dein Alter nochmal irgendwie für Menschen, die sich nochmal bewerben wollen.
Ja.
Age-Tandems.
Ja, ich stelle meine Jugend solidarisch zur Verfügung.
Ja, genau, so macht man das. Ja, know your privilege. Viertens, ihr seid weder Jurymitglied noch AutorIn, die sich auf die Ausschreibung bewirbt. Dann schreibt der Institution, die die Ausschreibung verwaltet, dass es sich um altersdiskriminierendes Verfahren handelt. Kann sein, dass mit dem Label junge Literatur argumentiert wird oder der Kategorie NachwuchsautorIn. Kann aber auch sein, dass diese Kategorien ausgedacht sind und NachwuchsautorIn nicht unbedingt bedeuten muss, dass man unter 35 ist. Und fünftens, das bezieht sich natürlich jetzt alles auf das Thema Altersdiskriminierung, man muss es ausbauen auf alle Bereiche. Fünftens, Institutionen sichtbar machen, die altersdiskriminierend ausschreiben. Open Mic zum Beispiel, es bringt man Stipendium, es tut mir jetzt ein bisschen leid fast, haben wir jetzt so häufig erwähnt. Es gibt ja so Plattformen, Datenbanken wie Literaturport, die viele Preise, Stipendien und sowas ausschreiben, in einer Datenbank zusammenbringen. Vielleicht könnten solche Datenbanken aber auch einen Kompass anbieten, auf diskriminierende Verfahren hinweisen zum Beispiel oder nicht jedes Förderinstrument automatisch als Heilsbringer framen, indem man es oft in diese Datenbank aufnimmt. Also diese Förderinstrumente auch von diesen Datenbanken aus und denjenigen, die sie verteilen, wirklich einmal kritisch gegenlesen. Nicht jedes Geld, das gegeben wird, hat die Wirkung, die es haben soll.
Genau, also...
Ich nehme neue Vorschläge an für meine Liste und werde die weiterführen.
Ja, wir sammeln gleich, wir haben Raum für Notizen. Mhm. Jetzt müssen wir aber mit Blick auf die Uhr uns verabschieden. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Literaturrat NRW und beim Literarischen Salon für die Einladung. Wir bedanken uns bei 54 Books, unserem Kooperationspartner für den Podcast, den es bald bei Spotify und all diesen anderen Plattformen zu hören gibt, die ich nicht höre.
Was?
Polyjay ist auf jeden Fall was in meinem Feed, ich weiß, wie das geht. Genau, wir sind noch ein bisschen hier und demnächst im Internet. Hast du jetzt noch eine gute Phrase?
Nee, danke, dass ihr hier wart und bis bald.